Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Willkommen im Rittersport Knabberparadies. Ach nee.
Ja.
Nicht ganz. Okay.
Nein. Oder hast du ein Paket bekommen und ich nicht?
Ich habe kein Paket bekommen.
Gut, dann wollen wir auch nicht weiter drüber reden.
Nein, machen wir nicht. Machen wir erst dann, wenn wir ein Paket bekommen haben.
Stopp, schöne aus. Timeout.
Schöne Grüße an Rittersport. Gut. Aber wo wir gerade bei Sponsoren sind, was Rittersport ja leider noch nicht ist, aber die Firma Safdesk ist an Bord und unterstützt unser heutiges kleines Freunde-Radio. Und was Safdesk macht und tut.
Ja, aber da muss ich gerade unterbrechen. Aber weißt du, was ich bei der Buchhaltung immer gerne tue?
Weiß ich nicht, nein.
Schokolade naschen.
Ach Gott, ja.
Also das ist eine Paarung.
Das passt zusammen. Vielleicht sollte man mal die beiden zusammenbringen. Ja.
So, aber jetzt weiter im Text.
Komm. Ja, wie gesagt, heute unterstützt uns wieder einmal die Firma Safdesk. Und was die tun und machen, das erzählen wir euch ungefähr in der Mitte der Sendung. Aber ich glaube, das sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben, was die tun und machen. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Gut, dann lass uns doch heute in die Sendung einsteigen, nachdem wir schon gut 45 Minuten im Off verbracht haben.
Ja, okay, davon eine halbe Stunde technische Probleme, ja. Ich habe hier schon, kleine Anekdote, ja. Ich bin ja hier schon wirklich Minuten unter dem Schreibtisch lang gekrabbelt und habe Stecker gezogen und alles Mögliche, weil der Monitor hier nicht mehr wollte auf einmal, ja. Von daher, alle toi, jetzt geht gerade wieder alles. Aber wenn der jetzt noch ausfallen sollte, ja, und es müsste ja eigentlich ein neuer Mac her, dann kann ich hier gleich Insolvenz anmelden, ja.
Obwohl der ist jetzt auch genau aus der Garantie raus, der Monitor.
Wir hatten gerade gecheckt und etwas über 2 Jahre.
Ja, 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 ja.
Das ist diese eingebaute, wie heißt das Ding, Lizenz irgendwas?
Ja, so ist das.
Aber nein, okay. Das wollen wir ja Yama nicht unterstellen. Also von daher.
Nein.
Und es geht ja im Moment wieder. Also von daher hoffen wir mal nicht, dass es was Ernsthaftes ist. Ja.
Genau so ist es. Aber du hattest in der letzten Sendung ein Thema reingeschrieben, was ich wieder übernommen habe in die heutige Sendung. Da hast du was von Disney Plus reingeschrieben.
Genau. Und zwar startet in Deutschland am 24.03. für 6,99 monatlich beziehungsweise 69,99 Jahresgebühr. Da kam ja jetzt auch die Tage gerade die Info, dass die bereits knapp 27 Millionen Abos an Mann und Frau gebracht haben. Auch schon mal eine sehr interessante Zahl, wobei es ist Disney. Bei dem Angebot, was Disney hat, ja. Und wenn man auch gerade mal guckt, was ja wirklich auch zum Start von Disney Plus durch jedes Dorf getrieben wurde, ja, ist ja The Mandalorian, also die neue Star Wars Serie, wo ich jetzt die ersten 3 Folgen auch gesehen habe und muss sagen, die hat mir wirklich sehr gut gefallen, also das werde ich mir definitiv noch weiter reinziehen. Was will man mit dem Content als Disney halt schon auch verkehrt machen?
Stimmt, ja, so ist es.
Ja, und vor allem der Preis orientiert sich ja durchaus an dem, was am Markt üblich ist. Und wie gesagt, bei den Inhalten, den Disney Plus einfach auch bietet. Ja, wenn man Interesse speziell jetzt an den ganzen Disney-Properties hat, ist das eigentlich auch fast ein No-Brainer. Gerade bei auch den ganzen Kid-Content, den sie haben. Ja. Also das ist schon ein sehr interessantes Ding.
Ja. Wäre für mich interessanter als Netflix, also für mich persönlich jetzt so im direkten Vergleich, würde ich eher nach Disney gehen als nach Netflix, aber das ist immer so eine Geschmackssache, ganz, ganz ehrlich, klar.
Ja, da muss man auch mal gucken, das hat ja einen Grund, warum Netflix ja auch seit Jahren guckt, Original Content, also eigenen guten Content zu produzieren, weil natürlich mittlerweile auch die üblichen Verdächtigen, die halt bei Netflix zum Beispiel zu finden waren, mittlerweile ihre ganzen eigenen Portale machen. Ja, man sieht es ja jetzt auch gerade an Disney Plus, ja, die wollen sich da ihren Kuchen quasi selbst oder den Kuchen selbst verkaufen und nicht über Netflix. Ja. Und das ist mal interessant zu sehen, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Apple Plus ist ja mit, oder was, Apple Plus, ja doch, Apple TV Plus.
Apple TV Plus, genau.
Genau, ist jetzt auch in dem Bereich tätig, teilweise auch sehr erfolgreich, ja, man, für Jennifer Aniston gab es jetzt, glaube ich, gerade auch einen Preis für die Serie und andere von Apple produzierte Serien sind ja auch teilweise, oder was heißt teilweise, sind ja auch in den Medien gelobt worden. Von daher wird es halt für Netflix, da muss man mal gucken, wie sich das Angebot beim Netflix noch entwickelt. Inwieweit man da halt dann auch noch so Blockbuster-Content noch mit in die Plattform holen kann. Wenn Disney zum Beispiel, ja, und da muss man gucken, gehört ja auch der ganze Marvel oder das ganze Marvel-Filmuniversum dazu. Wenn die das über ihre eigenen Plattformen vertreiben, ja, fällt ja auch wieder so gerade Blockbuster-Content bei Netflix weg. Ja. Deswegen muss man mal gucken, wie der Markt sich die nächsten Jahre da überhaupt entwickelt, weil wenn du dann in Zukunft 10 Abos abschließen musst, ja, hast du unterm Strich auch wieder eine Riesenrechnung. Ja, das macht ja auch keiner. Ja,
das ist richtig. Das ist richtig.
Also da muss man wirklich mal gucken, wie der Markt sich entwickelt. Ja. Momentan sprießen die wirklich gerade in den Staaten so an jeder Ecke. Jeder, der ein bisschen Content hat, versucht da die eigenen Plattformen an den Start zu bringen. Was die Sache für den Nutzer, also uns, auch nicht einfacher macht, weil du musst dann wirklich anfangen zu selektieren. Ne? Was interessiert mich mehr? So wie du es angesprochen hattest eben schon, mit Disney Plus würde dich mehr interessieren als Netflix. Muss man dann auch gucken, ja, ich habe Geld für vielleicht 2-3 Abos. Ja, es gibt aber 10 Anbieter, die mir Content bieten, den ich gerne konsumieren würde. Welche 3 davon kommen dann halt in die Enge? Oder 2 kommen dann wirklich bei mir rein? Ja, für was bezahle ich dann Geld? Und so schön ja die neue digitale Welt ist, ja, das wird halt mit diesen ganzen Abo-Modellen, wir hatten letzte Folge ja gerade über Flexibits gesprochen und Fantastical 3, wird ja immer schwieriger, ja, weil sich die Beträge einfach summieren. Und ja, früher hat man immer gesagt, ja, hurra, wir werden die Kabelanbieter los, gerade in den Staaten, ja, dieses Cable-Cutting. Nur wenn du vorher eine 100-Dollar-Rechnung hattest für deinen Kabelanbieter und du jetzt langsam wieder an die 100 rankommst, wegen den ganzen Abos, die du abschließen musst, ja, inwieweit war das dann eventuell, oder ja, was hast du gewonnen unterm Strich? Das ist halt die Frage, ja. Das ist echt schwierig, ja.
So ist es, leider, leider.
Wobei, da hatte ich heute gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen, weil es um Abos ging, in Bezug auf Adobe, ja. Da sind anscheinend sehr viele professionelle Nutzer momentan nicht gut auf Adobe zu sprechen. Was ich auch nicht wusste, dieses Photoshop und Lightroom Abo, was es ja mal für einen Zehner oder für um die 10 gab, ich glaube $10 waren sie in den Staaten, haben die jetzt testweise mal auf 20 erhöht.
Okay.
Und laut Aussage von Adobe nicht in allen Märkten oder beziehungsweise abhängig davon, zu welcher Uhrzeit und Plattform du halt bei Adobe auf die Seite guckst und da halt ein Abo abschließen willst. Was natürlich schon sehr grenzwertig, oder was heißt grenzwertig? Das ist unverschämt, ja, im Prinzip, ja, sowas zu machen. Dann kommt halt das, was wir auch noch besprochen hatten, war das das letzte Mal? Oder wir hatten auf jeden Fall auch über die Standard, also beziehungsweise über die Einmalkäufe, 5 Jahre konntest du damit arbeiten, ja, hast dann vielleicht wieder mal ein Abo, ein Update oder so geshoppt, je nachdem, wie du Bedarf hattest, Updates kamen. Und das stößt anscheinend momentan auch sehr vielen Pros halt auf, die da auf der Suche nach Alternativen sind. Mittlerweile gibt's ja ein paar, ja. Affinity zum Beispiel, ja. Macht ja gute Software, je nachdem, was für einen Anwendungsfall du hast oder auf welcher Plattform du unterwegs bist. Pixelmator, ja, könnte eventuell auch den Job erledigen. Von daher muss man echt mal gucken, wie es weitergeht. Gerade auch, was jetzt Alternativen zu Photoshop angeht, zu Lightroom angeht. Leider haben wir ja keine Patcher mehr von Apple, aber ja, Lumina etc., da sind ja durchaus oder Capture Pro. Ist es Capture Pro? Ich glaube Capture Pro. Mhm. Und andere Anbieter ja auch noch, die man sich da definitiv mal angucken sollte. Und wie gesagt, dann hast du dann so einen Abo-Preis noch, wobei klar, gerade die CC, also die komplette Cloud, ja, die richtet sich ja eher in den Pro, ja, auch was die Preis oder was die Software und was die Preisgestaltung betrifft. Aber trotzdem, ja, so ein Preis, und je nachdem, wie sich dann halt der Hersteller verhält, in dem Fall Adobe, mal gucken, wie die nächsten Jahre sich da entwickeln. Ne? Wenn da noch ein bisschen mehr Unmut ist, wird wahrscheinlich der eine oder andere noch auf den Zug da aufspringen und eventuell auch mal ein bisschen mehr Entwicklungsarbeiten seiner Software stecken, um da eine bessere oder eine geeignetere Alternative für Adobe an den Markt zu bringen. Und wenn du dann wieder Software hast, die kein Abo-Modell ist eventuell oder aber preislich wesentlich attraktiver ist als Adobe, könnte was werden die nächsten Jahre.
Ja. Das denke ich auch.
Ja.
Ja, wo wir gerade bei Bildbearbeitung waren und Wallpaper-Art, sage ich jetzt mal, dann lass uns doch mal über ein Netzfundstück sprechen. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht und hat ein Wallpaper designt, was in einem gestalteten Wallpaper, die Maximalauflösung, die er hier anbietet, ist 5K, alle macOS-Versionen von Cheetah bis heute vereinigt. Das heißt, man sieht alle Elemente von dem verarbeiteten Wallpaper in einem zusammengestellten oder zu einer Collage, würde ich bald sagen. Man muss schon genau hingucken, um auch die älteren Versionen zu erkennen, weil es dominieren so die aktuelleren Versionen, aber man sieht so sehr viel kleine Elemente von den älteren Betriebssystemen oder den jeweiligen Standard-Wallpapers aus den älteren Betriebssystemen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Wallpaper-Art, sehr, sehr gut zusammengebaut und sehr, sehr gut zusammengestellt. Wir verlinken mal wir packen den Link in die Shownotes, da hat das jemand in einen Google Drive gepackt und dann gibt es noch ein kleines Add-on, er hat auch noch ein iOS Wallpaper gemacht, wo sämtliche iOS-Versionen oder die Standard-Versions Wallpaper in einem Wallpaper zu einer jeweiligen Collage verpackt worden sind, also jeweils für macOS und einmal für iOS, ja. Ganz nett geworden. Ja, bist du noch da?
Ich bin noch da, ich bin ganz Ohr. Ja.
Achso, ich dachte, du installierst ja gerade hier 5K-Wallpaper und dein Monitor hat wieder gesagt.
Ja, okay, das ist ja ein 4K-Monitor. Also von daher hätte er damit jetzt nicht so, also wäre schon sehr schön geeignet, ja, aber wenn ich jetzt auf den Link klicke.
Dann lädt er eine große ZIP-Datei wahrscheinlich runter und dann war es das.
Ja, dann war es das mit dem Podcast, ja.
Mit der Sprachqualität.
Ja, und die hakt momentan sowieso ein bisschen. Deswegen will ich hier nichts anklicken.
Okay.
Das war jetzt nicht so übertrieben übel, wenn ich das richtig gehört habe, aber es hat mal hier so ein bisschen geknackt. Von daher werde ich es vermeiden, auf irgendeinen Link zu klicken. Ja.
Das machst du gut. Okay. Dann gab es schon vor einigen Wochen und wir sind gar nicht dazu gekommen, dieses Thema zeitnah aufzufassen oder anzufassen. Eigentlich wollten wir es letzte Woche machen, aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. Sind Bilder aufgetaucht von einem Patentantrag, der einen Mac, viele interpretieren es als iMac, aber das kann man halt auch noch offen lassen, weil es auch nicht genau in diesem Patentantrag spezifiziert worden ist, um was es sich nun genau handelt. Jedenfalls handelt es sich um einen Mac-Computer, der komplett aus Glas gefertigt worden ist oder nicht gefertigt worden ist, sondern der Patentantrag basiert darauf, dass die Materialwahl wohl Glas sein soll. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das Design so in erster Linie gefällt. Ich weiß auch nicht, warum der so abgefeiert worden ist, weil das Ding ist in meinen Augen also nicht gerade das hübscheste Produkt und die Idee dahinter kann ich auch nicht so ganz verstehen. Da gab es dann ja verschiedene Versionen. Einmal gab es eine Version, wo man dann von hinten ein MacBook als Dockingstation durchschieben soll und die Tastatur dann vorne wieder rauskommt. Und es gab die irresten Patentanträge, ich weiß es nicht. Also vieles macht da auch keinen Sinn, was ich da so gesehen habe.
Ja, und das würde wahrscheinlich so auch nicht kommen. Ja.
Ich hoffe es nicht, weil das Ding gefällt mir persönlich absolut nicht.
Ganz ehrlich. Ja, okay, über Geschmack lässt sich streiten. Wenn man mal guckt, die Entwicklungsgeschichte des iMacs, ja, da hatten wir ja schon das ein oder andere, was auch vom Design her schon ein bisschen anders war. Man denke nur halt an die Lampe damals noch. Ja. Ja. Wobei, das ist nach wie vor ein sehr schönes Design. Steht auch bei dem einen oder anderen noch. Ja. Teilweise hat man ja auch die Dinge gehackt und ein Mac Mini da reingesteckt. Ja. Mhm. Es soll welche geben, die da ein Raspberry Pi drin haben, aber das ist dann auch schon wieder ja, grenzwertig. Ja, wie gesagt, für ein iMac gerade diese Zeichnung, wo du halt unten dieses geschwungene Element hast, ja, und hast dann den Display und das ist alles Glas, okay. Ja. Aber ich finde das halt nur nicht besonders praktikabel. Weil momentan gerade, du hast im Prinzip ja nur den Bildschirm, ja, den kannst du auch nochmal eine Weserhalterung dran klatschen, ja, kannst da den sehr variabel ja dann auch haben. Das würde mit dem Design halt zum Großteil wahrscheinlich alles wegfallen, ja.
Ja.
Deswegen, inwieweit das praktikabel ist, eine andere Frage. Sehr interessant wären halt die Produktionsverfahren, die sie da haben, auch gerade was jetzt so die Qualität des Glases betrifft, haben sie da mit Corning, ja, oder mit wem haben sie da zum Beispiel zusammengearbeitet, weil du kannst da ja auch nicht dein Standard-Glas im Prinzip verwenden, weil, ja, das ist vielleicht, was Bruchsicherheit betrifft, nicht so doll geeignet. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, hatte Corning nicht sogar zuletzt irgendwas an Glas entwickelt für faltbare Displays, da waren die auch irgendwo dran. Von daher, vielleicht ist das da mit so ein Ding, wo Corning auch vielleicht mal eine Idee von sich aus hatte, ja, die Apple aufgegriffen hat. Ob das wirklich ein Design ist, was kommt, ja, großes Fragezeichen. Ich denke mal, das würde schwierig, sowas an einen normalen iMac-User zu verkaufen.
Ja, ich finde das, also so wie es da abgebildet worden ist, kann ich mich da auch nicht mit identifizieren. Und ich glaube auch, das ist auch vom Gewicht her nicht zu vergleichen mit so einem Aluminium-iMac.
Ja.
Ja, da muss man halt auch gucken. So Glas ist natürlich, je nachdem, wie voluminös man das baut oder ob man das, ich könnte mir vorstellen, dass Glas wesentlich schwerer ist in dem Fall als ein Aluminium-iMac.
Ja, also kommt drauf an, wie viel Glas ist es? Ist es nur die Front? Wie dick ist es? Ja, das ist aber die Frage der Stabilität. Ja, wie dünn kannst du es haben? Aber von dem, was man von den Zeichnungen gesehen hat, ist es auch nicht so mein Ding. Und ich könnte mir das als iMac-Nachfolger nicht unbedingt jetzt vorstellen, dass der sich annähernd gut eventuell auf dem Schreibtisch machen würde. Der mag zwar optisch vielleicht sein, ganz nett sein, aber von der Praktikabilität her, boah, schwierig, schwierig. Gerade wenn du es halt irgendwie nochmal auf so einen Computerarm oder sowas machen willst, oder auch an die Wand hängen, ja, stelle ich mir auch schwierig vor.
Mhm. Ja, so ist es. Und was man auch auf diesen Bildern, also die ich bisher gesehen habe, nicht gesehen hat, ob die Tastatur, die ja direkt unter diesem oder direkt unter dem Bildschirm anschließen soll oder aus diesem geschwungenen Teil hervorgeht, ob die überhaupt herausnehmbar oder abnehmbar ist. Also ich habe bis jetzt immer nur so Skizzen gesehen, wo die fest eingebaut ist. Und das ist ja auch nicht ergonomisch. Gehen wir mal davon aus, dass die Tastatur fest eingebaut ist, ist es nicht ergonomisch. Weil ich habe ja die Hände nicht so weit am Display permanent. Also ich habe hier schon weiter weg. Also ich hoffe, dass die Tastatur abnehmbar ist. Also das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre.
Das würde die Sache nicht gerade praktikabel machen, ja.
Ja. Wiederum könnte das natürlich auch die Lösung sein, Touch-ID in das Gerät zu implementieren, weil das setzt ja im Endeffekt nach dem heutigen technischen Stand auch eine feste Verbindung voraus und das Das ist ja wohl auch das einzige Problem, was wir haben, warum Touch ID noch nicht in den Tastaturen eingebaut ist, weil es über Wireless so noch nicht abzubilden ist. Oder Touch ID und die Touchbar letztendlich als Gesamteinheit. Ne? Ja, vielleicht ist das der Grund, warum das in dieser Designstudie oder in diesem Patenteintrag, ist ja keine Studie, die Tastatur fest im Mac verbaut worden ist oder fest unten dran geflanscht ist. Kann auch sein.
Was ich mich gerade frage, gibt es nicht die Möglichkeit, den Mac mit der Apple Watch zu entsperren?
Die Möglichkeit gibt es ja, klar.
Ja, für was brauche ich dann noch Touch ID am Mac?
Ja.
Solange ich mich ja über das System, in dem Fall halt wireless, mit meiner Apple Watch identifizieren kann am Mac. Klar, wenn du keine Apple Watch hast oder kein iPhone oder kein iPad, mit dem du das machen könntest, okay, ja, dann macht das durchaus noch Sinn. Aber ansonsten, für was, wenn ich eine Apple Watch habe, für was brauche ich dann nochmal Touch ID?
Aber nicht jeder hat eine Apple Watch.
Ja, ne? Das ist halt das Argument dann. Ja,
ja klar.
Dann kauf dir eine.
Ja,
verdammt. Mein Gott, bei den Preisen.
So sieht's aus.
Gab es ja nicht in den Staaten jetzt gerade wieder eine Cashback-Aktion für Apple Watches?
Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, bis zu $100 für eine Apple Watch 2 oder so beim Eintausch.
Pff, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, da hatte ich irgendwas gelesen. Ja.
In den Staaten, da ist alle, einiges anders. Da
wenn ich jetzt, wann los. Dann? Ja, nimm deine Apple Watch 2 und geh in den Apple Store. Ja. Mhm.
Ja, ja, so ist das.
Ja, ja.
Gut. Du hast aber auch noch irgendwas
patentmäßig. Ja, da bin ich heute drüber gestolpert. Und zwar auch ein Patent von Apple. Und zwar geht es da um faltbare Displays, beziehungsweise Geräte mit faltbaren Displays, wo sie den Mechanismus patentiert haben oder einen Patentantrag für den Mechanismus gestellt haben. Wir hatten ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, über, ja, gerade in Bezug halt auf Samsung. Und die anderen, die halt faltbare Telefone hatten, inwieweit Apple da halt eventuell mit was kommen könnte, beziehungsweise wo es eventuell Sinn machen würde für Apple. Und das fand ich jetzt eigentlich einen ganz netten Patentantrag, der da hochgekommen ist, ja, weil es da, wie gesagt, halt auch nochmal um faltbare Displays bei Apple ging. Link ist in den Shownotes drin, kann man mal draufklicken. Da ist auch eine animierte Zeichnung drin, ja, wo ich dann auch mal drauf tippen würde, dass es entweder ein Smartphone, also beziehungsweise ein iPhone oder ein iPad, ja, könnte das eventuell ganz gut sein. Von daher ja, kann man sich mal angucken, inwieweit da was kommt, ja, oder wann es kommen sollte von Apple, ist eine gute Frage. Ja, da bevor die Technik nicht wirklich ausgereift ist und problemlos funktioniert, wird da wahrscheinlich eh nichts kommen von Apple. Die würden wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine Folie, die man abziehen kann, als Schutz aufs Display klatschen. von daher
ja.
Muss man mal gucken. Aber wie vorhin schon erwähnt, ja, ich glaube, da ist ja der ein oder andere Glashersteller auch dran, Lösungen für solche Displays zu entwickeln. Von daher mal gucken, ja, wann man da was hört, sehen wird, vielleicht auf irgendeiner Messe. Ja, und ob dann wirklich von Apple was kommt. Ja.
Ja, also ich glaube, Apple fasst dieses Thema Foldable nur an, wenn sie auch sich sicher sind, dass das eine gewisse Stabilität hat und auch ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, sich nicht so anlässt wie dieses Samsung Fold.
Ja, vor allem aber auch da, wo es dann Sinn macht. Wenn man sich auch gerade mal anguckt, jetzt, wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz gesprochen hier über das Razer. Jetzt gibt's das schon eigentlich? Ist es schon auf dem Markt?
Ich glaube, das kann man schon kaufen, ja. Das kann man schon kaufen.
Okay, gut. Dann gab's ja Gerüchte jetzt über ein Flipphone in diesem Style nochmal von Samsung, dass man da eventuell auf der Unpacked was hört, parallel zum S20. Wobei sich mir diese Namensgebung auch noch nicht so ganz erschließt, aber das ist ein anderes Thema. Da gab es auch bei Twitter ein Video, was ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, wo man das Samsung Flip gesehen hat angeblich, wo auch Reaktionen waren, unter anderem war das The Verge oder war das eine andere Seite? Gute Frage. Reaktionen kamen, inwieweit macht ein Gerät, was man halt so falten kann, in der Größe dann auch Sinn? Gerade was halt die Dicke betrifft, ja, egal vom Razer oder aber auch von dem Samsung, inwieweit macht das Sinn? Und ich kann mir sowas jetzt auch von Apple nicht unbedingt vorstellen, weil gerade im Telefonbereich wäre mir das eigentlich zu dick. Von daher, wir hatten da vor einigen Folgen auch schon drüber gesprochen, wo ich gesagt hätte, ich kann mir das sehr gut beim iPad vorstellen. Beim iPhone erschließt sich mir der Sinn nicht ganz so, aber iPad durchaus. Gerade wenn du da mal guckst, so eine iPad Air 2 Größe, ja, auch gerade von der Dicke, was das Gerät hat, wenn du das nochmal in die Hälfte klappen kannst, ja, wäre schon top, vor allem gerade, wenn du mal überlegst, das Display nach innen, dass du den Schutz entsprechend hast, zum Display oder fürs Display. Das könnte ich mir, wie gesagt, bei Apple oder von Apple in dem Bereich klappbar schon vorstellen. Oder aber, ja, ein MacBook zum Beispiel, ja, dass du wirklich nur noch Display hast. Gab es ja nicht auch mal ein Patent von Apple mit dieser virtuellen Tastatur? Da war auch, glaube ich, mal irgendwas. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Idee. Ja, da kannst du auch gerade da, vor allem da spielt auch die Dicke, ja, wenn du sagst hier mit Akku etc. nicht unbedingt so eine Rolle. Ja, dann, das kann auch dicker sein. Aber beim Telefon, ob der Formfaktor da Sinn macht, was dieses Flip oder das Razer oder so betrifft, ich weiß es nicht, ja.
Ja, das, obwohl beim Razer geht's eigentlich noch so. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn man das im Profil sieht, das Gerät, ja, das sieht einigermaßen okay aus. Es ist nicht so schlimm wie das Galaxy Fold, weil das ist ja ein wahnsinnig dickes Gerät. Und das Razer ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Also wenn ich mir von den heutigen Geräten eins aussuchen müsste, also von den heutigen faltbaren Geräten, würde ich zum Razer greifen. Auch wenn es von den sonstigen Spezifikationen Performance etc. jetzt nicht so unbedingt die Butter vom Brot zieht, aber es ist für mich eigentlich das Interessanteste von den derzeitigen faltbaren Geräten, die verfügbar sind. Ja. Auch weil ich es auch von der Umsetzung ganz interessant finde. Und du hast natürlich den Vorteil, wenn du das Ding zusammenklappst, ist das Display geschützt, es gibt keine Kratzer und du kannst es gut transportieren. Also ist schon nicht schlecht, die Idee. Ne? Und es greift auch so ein bisschen diesen alten Retro-Charme, also diese alte Razer-Phone wieder auf. Und ich glaube, das macht das Telefon auch so interessant. Ne? Naja.
Gut. Ja, vor allem schlau gemacht. Ja, du hast die alte Marke, die ja wirklich einen Namen sich auch gemacht hatte damals, greifst die alte Marke wieder auf, bringst da was, was halt mit diesen Erinnerungen, ja, mit dieser Nostalgie ein bisschen spielt, auf jeden Fall richtig gemacht, ja.
Ja, so ist es.
Ich hoffe, dass die Technik entsprechend mitspielt, aber.
Ja, das wird man sehen.
Ja, genau.
Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch, wo wir gerade bei Technik mitspielen sind, wenn die Tonqualität es zulässt, lass uns unserem heutigen.
Ja, wir müssen es versuchen. Ja.
Wir müssen es versuchen. Lass uns zum unserem heutigen Kooperationspartner kommen. Der Firma Safdesk, die unterstützt nämlich heute wieder unser kleines Freunde-Radio. Und Safdesk ist und bleibt immer noch eine cloud-basierte Buchhaltungssoftware. Und das Schöne an Safdesk ist, wir haben eine plattformunabhängige Software, die quasi überall drauf läuft, auf jeden Rechner, der einen Internetzugang hat und der einen Browser auf seinem Betriebssystem hat. Das heißt Linux, Windows, macOS etc. Das sollte alles gar kein Problem sein. Das ist schon mal sehr schön. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere Buchhaltung GOBD-konform abzubilden. Und somit bin ich da auf dem aktuellen Stand der Dinge, was das angeht. Belege können automatisch digitalisiert werden, können dementsprechend durch die eingebaute KI verschiedenen Buchungskonten zugeordnet werden oder es gibt Vorschläge, wo ich das hinbuchen kann letztendlich. Also die Belege können jeweils per Scan oder auch per App, also die App kann man sich dementsprechend runterladen, wo man es direkt dort rein scannen kann über die iPhone-Kamera oder ich kann auch schon voreingescannte Dokumente dementsprechend hochladen und in meine Safdesk hinein Drag and Droppen oder wie man es auch in dem Fall nennen mag. Wir haben die üblichen Schnittstellen zum Finanzamt, wir haben ein Online-Banking-Tool und wir haben, wo ich heute drauf eingehen möchte, ja die Möglichkeit, in Zwefdesk Rechnungen zu erstellen und mein Briefpapier oder mein Rechnungsbogen oder mein Rechnungslayout extrem individuell zu gestalten. Erstmal ist diese Gestaltungsmöglichkeit auf dem aktuellen Stand der Dinge. Das heißt, ich habe so ein Layout, das die wichtigsten Dinge oder die Dinge beinhaltet, die unbedingt auch in einer Rechnung stehen müssen. Und des Weiteren habe ich eine sehr individuelle Gestaltungsmöglichkeit. Ich kann also meine Rechnungen aus zig Vorlagen auswählen, wie ich sie dementsprechend als Grundgerüst haben möchte und kann sie dann natürlich individualisieren. Ich kann mein Logo reinsetzen, ich kann das Layout so anpassen, wie ich es haben möchte. Ich kann also die so individualisieren, dass auch der Kunde nicht sieht, dass das aus irgendeinem Vorlagenkasten stammt oder aus irgendeinem Baukasten stammt, sondern dass es schon sehr stark an meine Bedürfnisse angepasst ist und dass ich einen wirklich individuellen Rechnungsbogen habe. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man erkennt, dass es aus irgendeinem Rechnungsbaukasten kommt oder aus einem Vorlagenkasten. Ich erinnere nur an alte Webbaukästen, wo man dann gesehen hat, oh Mann, der hat seine Homepage auch aus irgendeinem Baukasten gefertigt. Das war ja dann auch lange Zeit der Fall, dass irgendwelche Leute ihre Webseiten aus irgendwelchen Webbaukästen geschaffen haben. Das ist ja denn nichts ist peinlicher, als wenn das erkannt wird. Und so ist es halt eben nicht bei den Rechnungsvorlagen von Zwefdesk. Die kann man so individualisieren, dass man wirklich auf sich angepasste Rechnungsbögen hat. So. Und wenn man dann sein Layout gestaltet hat und die ersten Rechnungen geschrieben hat, hat man im Zwefdesk selbst die Möglichkeit, die Rechnungen dann direkt aus Zwefdesk heraus entweder per E-Mail zu den jeweiligen Kunden zu schicken oder, was ich sehr interessant finde, es gibt ja Kunden, die möchten die Rechnung per Post haben, also noch auf totem Holz haben. Und Zwefdesk bietet eine direkte Schnittstelle zur Post an und man kann dann direkt online, mehr oder weniger online, seine Schneckenpost dann über die Post hinaus zu verschicken. Man muss da nicht mehr irgendwelches Porto suchen oder irgendwelche Briefmarken, sondern man kann das alles über die direkte Schnittstelle zur Post erledigen.
Ja, what? Das finde ich auch. Stopp, was? Ich übermittle meine Rechnung an die Post, die verschickt es an den Kunden.
Ja, das gibt ja so Dienste, die dort direkt angeboten werden. Und geht dann direkt über Zwefdesk hinaus.
Also ich weiß nicht, ob ich das machen wollte, wegen den Daten, die jemand anderes dann bekommt. Auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Ja.
Ja, aber wie oft kommt es auch vor, dass man Rechnungen per Post verschickt? Also bei mir sind es 98% Kunden, die das Ganze per PDF bekommen.
Genau.
Also E-Mail, ich verschicke kaum Rechnungen per Post. Mahnung, bei der dritten Mahnung verschicke ich die dann auch per Post und das hat aber andere Gründe.
Ja, genau.
Aber das ist was anderes, ja. Gut. Und wo wir gerade beim Thema Integrationen sind, da gibt es auch eine ganz große Liste. Ich möchte hier mal so ein paar nennen. Zum Beispiel ganz oben steht die Datev-Implementierung. Das ist ein Partner, mit dem Zwefdesk zusammenarbeitet. Dann ist natürlich PayPal an Bord. Wir haben die Sparkasse an Bord. Wir haben Commerzbank an Bord. Comdirect, die Volksbanken und dann auch noch die Deutsche Bank. Ja, das sind alles Partner und alles Schnittstellen, die von Zwefdesk unterstützt werden. Und das wollte ich noch mal kurz anmerken. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Schnittstellen, wenn man jetzt in den Bereich von Shop-Einbindungen geht. Shopify zum Beispiel ist auch noch bei Zwefdesk mit an Bord etc. Ich möchte jetzt hier nicht alle auflisten, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen im Moment. Aber wir haben ja noch ein paar Unterstützungen mit Zwefdesk vor uns, da können wir dann nochmal drauf eingehen. So, das sind so die Hauptthemen, die ich heute besprechen wollte zum Thema Zwefdesk. Noch ein paar Worte zu Zwefdesk an sich. Zwefdesk ist ein deutsches Unternehmen, die sitzen in Offenburg und Zwefdesk wird entwickelt und vertrieben von der Zwefdesk GmbH. Sie haben 80 Mitarbeiter und haben weltweit 80.000 Kunden. Jo. Das sind so die wichtigsten Eckdaten und ich würde sagen, wir bedanken uns für die freundliche und entspannte Unterstützung bei SafeDisk.
Jawohl.
Jo. Gut, dann lass uns weitermachen. Dann gab es ja noch so ein paar Sachen, dass der Ming-Chi Kuo wieder mal so ein Gerücht rausgehauen hat, dass wir angeblich AirPower in einer abgespeckten Version sehen werden. Das halte ich ehrlich gesagt für ein sehr vages Gerücht und ich glaube, wenn Apple das so machen würde, dass das in einer, sagen wir mal, Standardversion kommt, wie es zigtausend andere Anbieter auch anbieten, also einfach nur so ein QI-Pad, ich glaube, da würden sie sich keine Freunde mitmachen. Also ich glaube auch nicht, dass die das machen würden. Glaubst du an dieses Gerücht oder an diese Voraussage, was da...
Ich hatte nur die Überschrift gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was genau er da...
Naja, er hat halt gesagt, AirPower kommt halt in einer Standardversion, die etwas abgespeckter ist und jetzt nicht dieses ganze Feature-Set hat, was das angedachte ursprüngliche AirPower hat. Und ich glaube nicht, dass das kommen wird. Das bezweifle ich. Also, nee. Halte ich für ein Gerücht. Halte ich für ein sehr, sehr invalides Gerücht, ehrlich gesagt. Weil man muss ja auch bedenken, nachdem ja AirPower von Apple nicht an den Start gekommen ist, gab es ja einige Hersteller, die sich die Aufgabe gemacht haben, ähnliche Produkte rauszubringen. Ich erinnere jetzt an die Firma Nomad. Die haben ja die PowerStation Pro vorgestellt, die übrigens jetzt demnächst auch verfügbar sein wird, wo man ähnliche Features haben wird. Die hat, glaube ich, 17 oder 18 Spulen an Bord und auf dieser PowerStation Pro kann man auch an jeder Stelle dann das dementsprechende Gerät drauflegen, etc. Also damit sind sie ja schon, wenn das Ding dann irgendwann mal lieferbar ist, damit sind sie ja dann schon stark am Markt. Und wenn Apple jetzt was Einfacheres rausbringt, würden sie sich ja auch unter dem Standard von Nomad oder zum Beispiel auch Sense hat ja mit dem Liberty auch ein ähnliches Produkt vorgestellt wie Nomad. Das sind ja jetzt die beiden großen Produkte, die wir in dem Bereich am Markt haben. Und das Sense-Produkt ist mittlerweile auch schon lieferbar. Und wenn jetzt Apple so ein Standardprodukt rausbringt, ist es ja, können sie ja gar nicht mehr auf Augenhöhe mit Liberty, mit dem Sense Liberty oder mit der Nomad Station agieren, sage ich jetzt mal. Also da müsste schon irgendwie noch mehr kommen. Also ich glaube nicht, dass das denn, wenn ein Standardprodukt wird, also wenn ein abgespecktes Produkt, also wenn, entweder müssen sie es richtig machen oder sie müssen es lassen, ist meine Meinung.
Gute Frage.
Ja, also.
Würde Apple jetzt noch mal sowas bringen? Oder würden sie es ganz lassen, ja.
Also ich würde mir wünschen, entweder richtig oder gar nicht. Aber so ein Standardding, wie es jeder andere auch auf den Markt bringt, macht in meinen Augen keinen Sinn. Also sie müssen irgendein Feature haben, was sich von der Masse abhebt. Und es kann ja nicht sein, dass die einfach nur so ein Standard-QI-Ladegerät rausbringen.
Es ist weiß und hat ein Apple-Logo.
Ja, und damit berechtigt es, Apple dann gleich wieder richtig Geld zu nehmen. Ich weiß. Nein, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube es nicht. Jedenfalls nicht als Standardprodukt. Wenn, dann irgendwas Besonderes, aber nicht als abgespecktes Standardprodukt. Nein. Ich glaube, da würden sich keine Freunde mitmachen. Ist meine Meinung. Gut, aber Apple ist auch dabei, gerade was Neues auszutesten. Zumindest in einigen Staaten. In den Vereinigten Staaten, nämlich einen Reparaturservice für zu Hause. Die Firma GoTech ist denn der Erfüllungsgehilfe in dem Fall und die Firma GoTech kommt dann zu einem nach Hause und repariert oder tauscht das iPhone aus. In dem Fall haben sie von Reparaturen in erster Linie gesprochen. Und das ist jetzt ein Testballon, der in den Staaten derzeit gestartet worden ist. Und wie gesagt, San Francisco und Los Angeles sind die ersten beiden Städte, wo das Ganze startet. Und das ist quasi ein ganz normaler Reparaturservice, den man auf der jeweiligen Apple-Webseite auslösen kann. Und es sind sich derzeit auch nur auf iPhones. Also ist wohl wirklich ein sehr stark limitierter Testlauf, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja, klingt aber auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, ist ja nichts Neues. Das machen ja viele Firmen, gerade im Enterprise-Bereich, dass dann vor Ort Reparaturen stattfinden. Hier bezieht es sich quasi nicht auf den Enterprise-Bereich, sondern auch an Endkunden. Aber ob das dann Sinn macht, die Geräte dann vor Ort zu reparieren, ist jetzt eine andere Sache. Ja. Erinnerst du dich noch an die Marke Packard Bell? Sagt dir das noch was?
Ja.
Die hatten auch einen Kundenservice vor Ort. Und da ist dann der jeweilige, das waren aber Rechner, also Notebooks etc. Und ist dann der jeweilige Techniker zu den Leuten gefahren, hat sich da dann ausgebreitet, hat seine Ersatzteile mitgenommen und hat dann die Notebooks vor Ort repariert. Das haben sie aber nach 2 Jahren wieder eingestellt und nach weiteren 3 Jahren war die ganze Firma dann pleite. Packard Bell wurde dann von irgendjemandem aufgekauft. Ich glaube, von NEC wurden sie aufgekauft. Jedenfalls hat diese Vor-Ort-Reparatur nicht als praktikabel ergeben, weil dementsprechend ja auch bei einigen Kunden unterschiedliche Gegebenheiten sind. Bei dem einen ist die Beleuchtung so schlecht, der hat kein vernünftiges Licht. Bei einem sind die Umstände so schlecht, dass er keinen Platz hat zum Reparieren. Was weiß ich. Also das hat sich dann sehr, sehr schnell wieder eingestellt, das Ganze. Ja. Aber ja. Gut, dann sieht es so aus, dass Apple wahrscheinlich in der nächsten Zeit die Motherboards oder die PCBs für die iPhones direkt oder einige davon direkt in Indien bauen wird. Hast du da was mitbekommen?
Ja, okay, Produktion in Indien, ich weiß nicht, ob die schon angelaufen ist.
Also die Endfertigung, die gibt es ja schon länger dort.
Also doch schon, gut. Und jetzt sollen halt auch Teile der Boards halt in Indien direkt gemacht werden, was durchaus ja Sinn macht. Indien ist da ja auch hinterher, dass halt, wenn Firmen im Land tätig oder verkaufen wollen, nach Möglichkeit auch Produktion ins Land geholt wird. Wie gesagt, da macht es auch durchaus Sinn für Apple, wenn die Möglichkeiten da sind, halt auch die Boards vor Ort produzieren zu lassen. Noch ist die, denke ich mal, die Lohnstruktur in Indien auch noch interessant, dass der Unterschied zu China, denke ich mal, nicht so, wenn überhaupt, gravierend ist. Daher macht es, denke ich mal, durchaus Sinn, das auch in Indien zu fertigen. Stand da irgendwas in dem Artikel dazu mit drin, was jetzt so Produktionskosten betrifft?
Produktionskosten konnte ich jetzt nichts rauslesen. Ah, okay. Ich habe nur rausgelesen, dass das ein Auftragsfertiger ist, der bisher in Taiwan einige Werke unterhält.
Ah, okay.
Das ist die Firma Wriston. Und Wriston.
Die haben Kapazitäten in Indien aufgebaut, ja.
Die haben jetzt ein Werk sind dabei, Werke in Indien aufzubauen, die PCBs direkt vor Ort zu fertigen. Ja. Und das ist ja auch ein guter und strategisch wichtiger Schachzug, denke ich, auch für Apple, sich von China etwas unabhängiger zu machen, um die Produktion zu verteilen auf mehrere Standorte, um jetzt keine zentrale Abhängigkeit zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, das Ganze auf mehrere Standorte zu verteilen, finde ich jetzt. Und China ist ja auch noch Indien ist ja auch ein ganz wichtiger Markt für Apple. Also sie haben es auch betont, dass es der zweitwichtigste Markt ist. Kommt, wie gesagt, direkt nach China. Dieser ganze Schwellenmarkt auch für die günstigen iPhones, also ich sag mal iPhone 9, was jetzt kommen wird, oder iPhone SE 2, wie es auch immer heißen mag, das ist, denke ich, auch ein Kernprodukt für den indischen Markt, ist meine Meinung.
Ja. Naja, was man jetzt auch gerade aktuell sieht, ja, wir haben ja leider den Fall mit dem Coronavirus, wo ja auch schon seit Ausbruch eigentlich jetzt spekuliert wird, welche Auswirkungen kann das auch produktionstechnisch für den Standort China halt haben. Und man hat jetzt die Tage ja auch gehört, oder wo spekuliert wird von diversen, so Firmen wie der Kuo.
Analysten,
ja auch schon vorher gesagt wird, dass da das auf jeden Fall Auswirkungen haben wird auf die Stückzahlen, die aus China auch für Apple halt aus dem oder dass Apple halt betroffen sein kann. Ich glaube, ich hatte heute gerade was gelesen, dass Zulieferer teilweise gesagt haben, dass sie definitiv weniger zurzeit halt raushauen können. aufgrund der Situation, ja auch mit den ganzen Ausgangssperren beziehungsweise Leuten, die dann auch ja das, wie gesagt, nicht kommen können, ja, dass einfach die Arbeiter fehlen beziehungsweise da auch nichts raus kann aus den diversen Standorten, je nachdem. Ja, dann macht das durchaus Sinn, auch in anderen oder an anderen Standorten noch Produktion zu haben. Inwieweit das natürlich das dann auffangen kann, oder je nachdem, was auch dort produziert wird, ob das dann auch Artikel sind, die man dann einfach weltweit irgendwo verkaufen kann, eine ganz andere Frage, aber das ist auf jeden Fall auch mit so einem Aspekt, der zum Tragen kommen kann da,
ja. Ja, auf jeden Fall. Und heute gab es auch noch, wo wir gerade beim Thema Coronavirus sind, dass einige Aussteller, einige Hersteller abgesagt haben und jetzt nicht auf den Mobile World Congress kommen, weil sie es einfach als zu gefährlich ansehen bezüglich dieser Virusgeschichte. LG hat abgesagt und auch noch ein paar andere Firmen. Also bei LG weiß ich jetzt ganz genau, wer jetzt noch abgesagt hat, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber Mobile World Congress wird dieses Jahr einige Teilnehmer weniger haben diesbezüglich.
Ja. Ja, wobei der ist doch in Barcelona, oder?
Ja, aber wenn jetzt irgendwelche Leute umherfliegen und vielleicht schon infiziert sind etc., keine Ahnung, ob das jetzt so schön ist, das Ding noch weiter zu verteilen, ist eine andere Geschichte.
Das ja, aber dass ich momentan keine Mitarbeiter in die betroffenen Regionen schicke. Okay.
Ja, aber vielleicht kannst du natürlich auch, wenn das noch nicht, wenn jetzt jemand gerade in dieser Phase ist, dass er sich infiziert hat und dann wiederum rausfliegt, ne, ist auch nicht schön, ne, ist meine Meinung.
Na, rauskommen oder reinkommen ist ja momentan eh so ein Thema.
Ja.
Schwierig, ja, aber ja, okay, klar. Kann man machen. Ja. Bei uns gibt es ja auch Reisebeschränkungen jetzt für China, ja, beziehungsweise die betroffenen Regionen. Von daher, das macht Sinn. Wie gesagt, du willst ja auch deine Mitarbeiter und auch dein Unternehmen nicht unnötig gefährden, indem du Leute dahin schickst und die Gefahr einfach besteht. Ja. Genauso wie halt Firmen vor Ort jetzt momentan auch Mitarbeiter entweder nicht unbedingt zurückholen, ja, die im Ausland unterwegs sind, beziehungsweise erst gar nicht ins Ausland schicken, ja, ja. Macht durchaus Sinn, ja, aber jetzt, wie viele, ja, das wäre halt die Frage, inwieweit lädt man eventuell auch Aussteller aus, die halt von dort aus anreisen wollen, die halt von sich aus noch nicht abgesagt haben vielleicht, das ist auch wieder die Frage, ja, da ist man als Veranstalter dann auch wieder so eine Zwickmühle, ja.
Ja, absolut.
Ganz schwieriges Eisen oder ganz heißes Eisen, schwierig.
Ja. Ist nicht einfach.
Nee.
So ist es.
Hm.
Gut, dann, was haben wir denn noch? Dann hätten wir doch noch ein Gadget, was mir aufgefallen ist. Das ist noch nicht das Review, das kommt nachher. Ich habe nur ein Produkt gefunden, was sehr interessant ist. Es gibt ja unzählig viele Tastaturen für das iPad Pro etc., die rausgekommen sind. Bridge, Logitech und so weiter. Bridge hat ja mittlerweile auch was mit Touchpad rausgebracht und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es in New York eine Firma, die sich DoQ nennt. Und die haben nicht nur eine Tastatur rausgebracht, sondern auch eine Tastatur mit eingebauten Schnittstellen. Das heißt, wir haben zweimal USB-C, zweimal USB Port A, HDMI und ein SD-Kartenslot und ein TF-Kartenslot. TF ist ja auch so ein Ding, was im Profibereich weit verbreitet ist, also im Profi-Fotografie-Bereich weit verbreitet ist. Und TF? TF-Slot, ja, TF-Lesegerät, ja.
TF sagt mir gar nichts.
Ja.
Stehe ich da so auf dem Schlauch gerade?
Das mag sein. Und natürlich das eingebaute Trackpad, was denn auch die Marktbegleiter haben. Dazu kommt noch, dass dieses Ding auch noch einen eingebauten Akku hat und der Akku fast 4300 mAh. Natürlich macht dieses ganze Ding das iPad Pro ein bisschen dicker und ein bisschen größer, aber ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil wir quasi alles da in einem kompletten und relativ kompakten Gehäuse haben und sämtliche Schnittstellen, die eigentlich relevant sind. Ja. Das Ding kostet 200 Euro und ich finde das preislich interessant, weil wir bei einer Bridge-Tastatur mit wesentlich weniger Funktionen auch schon bei 200 Euro sind. Und die hat, wie gesagt, keine Dockingstation. Und auch kein Hub, sage ich schon. Und auch keine Powerbank oder keinen eingebauten Akku. Jo. Und du bist gerade am Recherchieren, was TF ist, ne?
Ja, ich habe gedacht, die Wikipedia, das ist ja nur Text. Ja, da kann ich mal kurz was eingeben. Aber so richtig fündig bin ich da jetzt auch nicht geworden.
Okay. Ist jedenfalls, der Link ist... Ist der in den Shownotes verlinkt? Mal gucken.
Warte mal hier. Von dem MicroSD-Format wurde ursprünglich von der Firma SanDisk unter der Bezeichnung T-Flash TF-Card, dann Transflash entwickelt. Bei der Annahme durch die SD-Card Association wurde die Blablabla in MicroSD umbenannt. Also ist TF MicroSD.
Ja.
So hätte ich das jetzt mal gelesen.
Ja. Warum haben Sie es jetzt nicht so aufgelistet? Okay.
Keine Ahnung.
Ich dachte, TF hat was mit CF zu tun, aber CF ist ja
komplett. Ja, ich habe eben auch gedacht, ob es vielleicht ein Schreibfehler ist und CF sein sollte, weil Kompaktflash sagt mir was. Aber Kompaktflash ist ja eigentlich auch schon wieder so ein, eigentlich ein toter, ich würde sagen, fast toter Standard.
Ja. Ja, es gibt noch einige Leute, die dran festhalten, aber viel ist es auch nicht mehr.
Ja. Ja. Juli 2005 in MicroSD umbenannt.
Okay, und warum nennen Sie es TF? Also, Sie haben es extra noch als TF deklariert, also es ist sehr kurios. Naja, okay, was will man dazu sagen?
Genau.
Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, gehen wir ganz zügig in die Gadget-Ecke. Da habe ich heute wieder was von der Firma Zatecky. Heute sind die Zatecky Festwochen, oder wie war das früher bei Los Vojos, oder wie war das? Los Vojos, das gibt's auch nicht mehr, ne? Das ist auch lange, lange vorbei.
Das Gut. gibt's nicht mehr, nein.
Nein, das gibt's nicht mehr. Jedenfalls ist es wieder mal so ein kleines Produkt, wo man sich denkt, Mensch, das hätte es doch schon früher geben können. Und ich bin überrascht, dass immer noch neue Zubehörprodukte für die Apple Watch rauskommen und man denkt, ja, so viel kann man dafür auch nicht mehr machen, aber Zatecky hat einen sehr, sehr schicken, kleinen, kompakten, magnetischen USB-C-Charger für die Apple Watch rausgebracht, also quasi für die komplette Generation der Apple Watches. Von der ersten bis zur fünften. Alle die Geräte kann ich auf diesem kleinen Ladepuck auflegen. Und das Ding ist in einem sehr schönen, wertigen Aluminiumgehäuse. Und kann ich direkt an den USB-Port dran stecken. Das heißt, entweder kann ich das Ding an ein iPad Pro dran stecken, an die Seite und kann dann dementsprechend seitlich meine Apple Watch aufladen. Das macht auch, denke ich, Sinn. Oder direkt an einen MacBook Pro. Und es ist jetzt mal so, was mir standardmäßig einfällt. Oder ich kann dementsprechend auch ein USB-C-Kabel dazwischen hängen. Da gibt es nämlich noch eine Option, ein Kabel dazu zu erwerben, ein Extension-Kabel von Zatecky selbst, um dieses Produkt auch ein bisschen unabhängiger zu machen und jetzt nicht als direktes, angeflanschtes Aufsatz oder Ansatz für dementsprechende MacBooks oder für die iPads zu machen, sondern es ein bisschen mit einem Kabel woanders zu positionieren. Also da ist man dann dementsprechend relativ flexibel.
Verstehe ich das dann richtig, dass das Gerät an sich kein Kabel hat, sondern nur den USB-C-Stecker, um den
direkt in
das jeweilige Gerät reinzustecken.
Also entweder MacBook oder iPad Pro, das sind so die beiden
Anwendungen. Also kannst du dann so ein Female-USB-C auf Male-USB-C dann erwerben?
Genau. Das ist ein Extension-Kabel. Das gibt es dazu zu kaufen. Ja.
Was natürlich auch machen kannst, ist in so ein USB-C-Netzteil direkt reinstecken.
Wäre auch eine Idee. Wäre auch eine Idee, ja.
Sind das nicht die Apple-Netzteile für die
die neueren Apple-Netzteile sind das.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja.
Mhm.
Ja, die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Das Ding ist wirklich, fasst sich sehr wertig an und macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Lackierung ist Space Gray. Wie gesagt, das passt dann zu den jeweiligen Pro-Geräten. Anzumerken ist noch, das Ding ist MFI zertifiziert, also da ist dann auch ein Höchstmaß an Kompatibilität gegeben. Ja, und ich finde, das ist ein extrem praktisches Produkt. Preislich gesehen, ja, besondere kleine Gadgets haben auch immer besondere Preise. Wir liegen derzeit bei 44,99 € bei Amazon.
Ja. Okay.
Ja, Premium-Produkte haben auch einen Premium-Preis. Mhm. Gut. Ja, aber jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Firma Safdesk. Okay. Ich habe nämlich ebenso ganz vollmundig über die ganzen Features gesprochen, aber ich habe natürlich vergessen, über den kleinen Hörervorteil zu sprechen, den wir haben.
Oh.
Nämlich auf der Seite safdesk.de/geek-café gibt es für den ersten Monat 100% Rabatt, wenn man den Code Geek100 verwendet, ist auch alles auf der Landingpage verwiesen. Und dort gibt es, wie gesagt, die ersten 4 Wochen komplett gratis und dort kann man das unverbindlich testen. Das habe ich nämlich vorhin im Eifer des Gefechtes ganz vergessen zu erwähnen. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jo.
Jo.
Gut. Okay. Aber ich glaube, wir haben es dann für heute, oder?
Ich denke schon, ja. Also ich hatte es dir vor der Aufnahme schon mal kurz gesagt, für mich war eh so ein bisschen Slow-News-Woche jetzt gewesen.
Es war nicht viel los.
Es ist mir da nicht irgendwie viel ins Auge gestochen, über was ich hätte jetzt reden wollen. Von daher mal hoffen, oder was heißt hoffen, aber mal gucken, wie sich das dann für nächste Woche antut. Aber für heute wäre ich, denke ich, mal durch, ja.
Wir warten ja auch noch auf das Spring-Event oder das März-Event von ja. Apple. Mal sehen, was da kommt. Allerdings, ich bin eigentlich wunschlos glücklich derzeit. Meine Bedürfnisse sind abgedeckt.
Wir hatten es ja schon oft genug angesprochen. Bei mir müsste was passieren demnächst. Von daher bin ich da auf jeden Fall ganz gespannt drauf. Ich werde zwar dann große Krokodilstränen weinen, ob der Beträge, ja, die ich dann dafür aufbringen muss, was natürlich auch nicht einfacher wird. Aber naja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja doch, oder werde ich doch relativ zeitnah im Anschluss wieder einen neuen Job anfangen. Von daher, vielleicht tut es auch nicht ganz so weh. Muss man mal gucken.
Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Genau.
Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Okay, bis dann.
Tschüss. Tschüss.